Apostelgeschichte 19, 23 bis 41. Um jene Zeit entstand ein großer Aufruhr um des Weges willen, denn Demetrius, ein Silberschmied, fertigte silberne Tempel der Artemis und verschaffte den Künstlern beträchtlichen Gewinn. Er versammelte Arbeiter desselben Faches und rief: Männer, ihr wisst, dass unser Gewerbe Wohlstand bringt, und ihr seht und hört, dass dieser Paulus nicht allein in Ephesus, sondern in fast ganz Asia viele überredet und umgestimmt hat, dass es keine Götter gebe, die mit Händen gemacht werden. So besteht nicht nur die Gefahr, dass unser Gewerbe in Verruf kommt, sondern auch der Tempel der großen Göttin Diana für nichts geachtet und ihre Majestät gestürzt wird, die ganz Asia und der Erdkreis verehrt. Als sie das hörten, schrien sie voll Zorn: Groß ist die Diana der Epheser! Da kam die ganze Stadt in Verwirrung und stürmte ins Theater. Sie zerrten die Mazedonier Gaius und Aristarchus, Reisegefährten des Paulus, mit sich. Als Paulus unter die Volksmenge gehen wollte, ließen das die Jünger nicht zu. Auch einige Asiarchen, die ihm wohlgesonnen waren, sandten zu ihm und baten ihn, nicht ins Theater zu gehen. Dort schrie alles durcheinander, denn die Versammlung war in größter Verwirrung und die Mehrzahl wusste allerdings nicht, warum sie zusammengekommen waren. Da zogen sie aus der Menge Alexander hervor, da die Juden ihn vorschoben. Alexander hob die Hand und wollte sich vor dem Volk verantworten. Als sie aber hörten, dass er Jude sei, schrien sie einmütig circa 2 Stunden lang: Groß ist die Diana der Epheser! Da beruhigte der Stadtschreiber die Menge und sprach: Männer von Ephesus, wo ist ein Mensch, der nicht wüsste, dass Ephesus die Tempelpflegerin der großen Göttin Diana und des vom Himmel gefallenen Bildes ist? Da dies unwidersprechlich ist, solltet ihr euch ruhig verhalten und nichts Übereiltes tun. Denn ihr habt Männer hergeführt, die weder Tempelräuber sind, noch eure Göttin gelästert haben. Wenn aber Demetrius und die Künstler gegen jemand eine Klage haben, gibt es ja Gerichtstage und Statthalter, wo sie einander verklagen könnten. Habt ihr aber andere Begehren, wird es in der gesetzlichen Versammlung erledigt. Denn wir laufen Gefahr, dass wir wegen Aufruhr angeklagt werden, da kein Grund vorliegt, womit wir diese Zusammenrottung entschuldigen können. Das ist der Predigttext und ich bete und dann die Predigt. Lieber Vater im Himmel, ein Wort für unser Herz, das es ausrichtet. Und gib uns dazu ein hörendes Herz, das gehorcht. Amen. Liebe Gemeinde, der Apostel Paulus ist in Ephesus, ist etwa 56 nach Christus und er ist an für sich lange in dieser Stadt geblieben. Eine wunderschöne Stadt, jedenfalls damals. Sie ist auch die Hauptstadt der Provinz Asien, also der römischen Provinz. Und Ephesus war berühmt für, die Straßen zum Beispiel, die waren zum Teil mit Marmor ausgelegt oder gepflastert. Auch berühmt für das Theater, in das der Paulus dann geschleppt wird. Und am berühmtesten natürlich für den Artemis-Tempel. Oder zur Zeit der Römer wurde Artemis, die griechische Jagdgöttin, auch Diana genannt. Und dieses Artemision Ja, das war berühmt fast auf der gesamten Welt. Denn der Prophet oder der Philosoph Heraklit hat da auch gelehrt im 5. Jahrhundert. Und von ihm stammen heute noch die Sprüche, also die kennt man noch. Der Krieg ist der Vater aller Dinge oder das in Griechisch gesagte Pantarei, alles fließt. Und da hat er schon recht. Aber der Tempel, der war halt so schön. Und er hat auch da gelehrt. Heute ist Ephesus eine Ruinenstadt und die UNESCO hat sie 2015 zum Weltkulturerbe erklärt. Und jetzt etwas Österreichisches. Seit des Kaisers Zeiten, seit 1895, hat Österreich die Grabungs- und Restaurationsrechte. Zwar hat 2016 Erdogan die aufgehoben, aber dann hat, im selben Jahr sein Widerruf wieder widerrufen. Jetzt kann Österreich wieder graben. In Ephesus hat Apollos und dann Paulus gewirkt. Und von hier aus haben sie die ganze Provinz evangelisiert. Und ihr habt vielleicht vorhin auf der Karte die 7 Städte gesehen, die auch in der Offenbarung genannt werden. Es sind die 7 Städte, in der der Herr Jesus in Offenbarung 2 und 3 7 Briefe schreibt. Die erste ist Ephesus, Hauptstadt, dann Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Und ja, das geht auf Paulus zurück und auf die Mission, die er da betrieben hat. Alle sind in der Provinz Asia. Ephesus ist von dem her auch noch wichtig, weil der Apostel einen Brief geschrieben hat im Neuen Testament an die Epheser. Und in diesem Brief beschreibt er wie in keinem anderen das Wesen der Gemeinde Jesu Christi, was sie ist und welche Stellung sie hat und welche Bedeutung sie hat. Paulus verursacht mit dem Evangelium natürlich auch Probleme, hat er immer gemacht. Er wurde deswegen auch immer verfolgt. Hier in Ephesus, es ist das dritte Jahr, in dem er ist, da hat er schon viele Jünger und sie wollen ihn schützen. Und er hat auch Bekannte oder Gönner aus der Regierung. Die sind Asiarchen genannt, was auf Deutsch so viel heißt wie Herrscher über Asien. Und die Probleme, die sich in Ephesus erheben, die sind völlig verständlich. Es geht zuerst ums Geld. Und erst dann um eventuelle Gottesdienste. Paulus und die Christen sagen, dass mit Händen geschaffene Götter keine wirklichen Götter sind. Ja, das haben sie aus der Bibel. Das sagt schon Salomo, als er den Tempel gebaut hat. Er sagt, dass Gott nicht wirklich in ihm wohnt. Denn Himmel und Erde können ihn nicht fassen. Wie sollte es denn ein Tempel tun? 2. Chronik 2,6. Und Stephanus im Neuen Testament bestätigt das. Und der Herr Jesus sagt in Johannes 2,29, brecht diesen Tempel ab, also er meint den steinernen Tempel, und in 3 Tagen baue ich ihn wieder auf. Er redet da allerdings von sich selbst, von er ist der Tempel Gottes, in ihm wohnt Gott. Und der Tempel seines Leibes ist gemeint, der auch die Gemeinde ist. Paulus hat nebenbei schon in Athen das mit den Göttern, die in Tempeln wohnen, logisch und philosophisch widerlegt oder bestritten. Apostelgeschichte 17. Aber hier die Silberschmiede, die Glücksbringer, Medaillen, Amulette und Miniaturtempel der Artemis machen, glauben zu Recht, dass der Glaube der Christen geschäftsschädigend ist. Ja, der jüdische Glaube auch, muss man dazu sagen. Und sie schreien den Juden Alexander gleich nieder, als der reden will. Es geht hier tatsächlich vorwiegend um das Geschäft. Da sind die Christen mit ihrer Gottesverehrung ein Problem. Allerdings die große Masse weiß gar nicht, um was es geht. Hauptsache ein Riesentheater im Theater. Und das lieben sie. Ja, mit das Geschäft mit der Artemis konnte man Profit machen. Und wer schon einmal einen Wallfahrtsort besucht hat, kann das bestätigen. Da gibt es Devotionalien, das heißt so Andachtsgegenstände. Und da ist vom heiligen Wasser, von Bilderstatuen bis zu frommen Regenschirmen und Käppis alles da, das man kaufen kann. Ich habe sogar in Jerusalem heilige Falafel gesehen. Also das sind so Brötchen. Die sind gut, aber heilig sind sie deswegen noch nicht. Also man kann mit der Religion durchaus Geld verdienen. Und das ist das Problem in Ephesus. Der Artemis-Tempel war eigentlich gar nicht so beliebt. Er gehörte zwar zu den 7 Weltwundern und war ein Asylort. Das Wort Asyl stammt sogar von diesem Tempel. Es bedeutet nicht rauben. Auf Deutsch, Asyl, nicht rauben. Und da sollte man sicher sein. Allerdings Kleopatra, die Julius Caesar und Marcus Antonius sozusagen erobert haben, die hatte eine Schwester. Und die floh vor ihrer nicht so herzigen Schwester nach Ephesus. Und das hat ihr nichts genützt. Sie hat Zuflucht gesucht im Artemis-Tempel. Und Kleopatra ließ Arsinoe durch Marcus Antonius im Tempel das Leben rauben. So mächtig war die Artemis nicht, wie die Anhänger da behaupten. Sie bot keinen Schutz, kein Asyl für Arsinoe. Und schlimmer war noch der Brauch, der in diesem Tempel der Artemis der Brauch war. Wenn jemand heiratete durfte, musste die Braut die Hochzeitsnacht im Artemis-Tempel verbringen. Und die Priester die Hochzeitsnacht mit ihr verbringen. Und wenn die Priester sie beglückt haben und dann ein Mädchen gezeugt wurde, dann erhielt sie den Namen Dorothea. Geschenk der Göttin. Also, nein, an für sich war dieser Artemis-Tempel gar nicht so beliebt. Aber man konnte Geld mit ihm machen. Und in Ephesus wurde immer eine Göttin verehrt. Vor den Griechen hieß sie Asyluk, bei den Griechen hieß sie Artemis, bei den Römern hieß sie Diana. Und dann 431 beim Konzil zu Ephesus wurde Maria als Gottesgebärerin deklariert und als Mutter Gottes festgelegt. In der Folge wurde sie als Himmelskönigin angerufen und verehrt. Und das ist das. Ja, Maria war die Mutter des menschgewordenen Gottessohnes. Und jetzt kommt das Evangelium. Der Herr Jesus hat Gottes Herrlichkeit aufgegeben, um als Mensch zu leben. Aber so wie Gott eben den Menschen geschaffen hat, sehr gut, rein in allem, sündlos. Er hat allen Versuchungen des Teufels widerstanden. Nicht so wie Adam und Eva und wir. hat das Einssein mit Gott nie aufgegeben, ist Gott nicht aus der Schule gelaufen, nahm aber die Sünden vieler auf sich, zog damit auch, also mit diesem Sünden auf sich nehmen, zog er auch Gottes Zorn auf sich, er zog ihn an wie ein Blitzableiter den Blitz. Und natürlich auch die Gottverlassenheit, die er nicht verdient hat. Er hat Gottes gerechtes Urteil über Sünde wie dich und mich über sich ergehen lassen. Gott hat den persönlich Unschuldigen aus dem Tod erweckt, damit der Weg ist zu Gott und mit Gott. Er hat ihn zum Herrn gemacht und somit bewiesen, dass er selbst persönlich ohne Sünde war. Der Tod konnte ihn nicht festhalten. Zurück zu Maria, seiner wundervollen Mutter. Der Engel sagt zu ihr, als er ihr die Geburt ankündigt: Sei gegrüßt, Begnadigte. Sie wurde durch den Verdienst ihres Sohnes begnadigt. Begnadigt heißt nicht, dass sie voll der Gnade ist, wie das im Ave Maria gebetet wird. Sie wurde begnadigt, weil sie eine Sünderin war, wie die anderen Menschen. In Johannes 2, als der Herr mit seinen Aposteln zur Hochzeit eingeladen wird, und da sind alle dabei, die Apostel und auch Maria, und da geht ihnen der Wein aus. Und da sagt die Maria zu Jesus, dass eben der Wein aus ist, und er antwortet ihr, er weist sie zurück. Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Das ist nicht höflich. Er sagt nicht Mutter, er sagt Frau. Also am See Genezareth, die Leute sich um ihn drängeln. Da kommen auch Maria und seine Brüder. Und sie wollen mit ihm reden. Er aber sagt, wer sind meine Brüder? Wer ist meine Mutter? Und weist auf seine Jünger und sagt, seht meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen des Vaters im Himmel tut, ist mir Bruder, Schwester, Mutter. Matthäus 12, 50. Das ist die himmlische Familie, von der er redet. Maria ist auch nicht in den Himmel aufgefahren. Der Apostel Johannes zitiert den Herrn Jesus, der sagt, niemand ist in den Himmel aufgefahren, außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist. Aber die leibliche Aufnahme von Maria wurde am 1.11.1950 ein verkündigtes Dogma. Ja, aber sie ist nicht. Aber das ist zu glauben, und sie wurde zur Himmelskönigin intronisiert. Sie ist keine Fürbitterin im Himmel. Das ist der Herr Jesus Christus selbst. Johannes schreibt im 1. Johannesbrief 2, wenn jemand sündigt, haben wir einen Fürsprecher beim Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Ebenso in Römer 8, 34 und Hebräer 7, 25. Er ist es, der für uns eintritt. Maria erhört auch keine Gebete. Das tut der Herr Jesus. Johannes 14, 14, was ihr bitten werdet in meinem Namen, werde ich tun. Zusammenfassung bezüglich Maria. Sie ist keine Himmelskönigin, keine Fürsprecherin, kann auch keine Gnade austeilen. Gebete zu ihr gehen daneben. Sie kommen einfach nicht an, weil sie nicht an den Vater, nicht an den Sohn gerichtet sind, sondern eben an die falsche Adresse. Maria war eine wunderbare Frau, dass aus ihr die Gottesmutter gemacht wurde, war falsch. und führt in die Irre. Da geht so viel daneben. Erinnern wir uns an den Aufruhr in Ephesus. Er entstand wegen wörtlich des Weges. Und nicht alle Wege führen zu Gott. Nur der Weg führt zu Gott, den der Herr Jesus auch genannt hat. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als durch mich. Und dieser Weg, den er eingerichtet hat, den er selbst ist, der sieht so aus. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Und sie lobten Gott und waren angesehen beim ganzen Volk. Der Herr aber tat die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Der Herr Jesus hat seinen Leib hier auf der Erde. Und man wird gerettet über, durch die Gemeinde, in der Gemeinde. Das ist der Weg, den er eingerichtet hat. Und die ersten Christen wurden eben der Weg genannt. Ich komme zum Schluss. Der Aufruhr wegen des Weges, die den Herrn Jesus Christus ehren, statt die falsche Göttin, ja, Aufruhr wird gelöst durch die Obrigkeit, rechtmäßig, solide, gut. Natürlich hat der Aberglaube an die Göttin weiter ihre Verehrer und die profitieren auch weiterhin. Die Geschäftsleute machen ihr Geschäft, die Künstler auch und die Priester natürlich auch. Aber um mit Gott ins Reine zu kommen und rein zu bleiben, gibt es nur den einen Weg. Das ist der Herr Jesus Christus und seine Gemeinde, in der er ist und mit der er auf dem Weg ist. Amen.